Die Predigt geht heute über die Bibel, den biblischen Abschnitt von Lukas 23, die Verse 39 bis 43, wer das dann gerne auch mitlesen möchte. Thema heißt, du hast die Wahl. Im Johannesevangelium Kapitel 19 steht ein interessanter Satz. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm noch zwei andere, einen auf jeder Seite von ihm, Jesus in der Mitte. Kennen wir so, oder? Diese drei Kreuze auf Golgatha. Hat sich schon mal jemand diese Frage gestellt, warum sind das eigentlich drei Kreuze? Warum steht da nicht nur eines, links oder rechts? Oder warum steht das Kreuz nicht ganz allein? Oder warum sind da nicht 20, 30, 80 in einer Reihe, wie das ja auch oft gemacht wurde? Am Straßenrand, wo das Römische Reich unliebsame Menschen, darunter eben auch die Christen, massenweise gekreuzigt hat, einen neben dem anderen. Hat man mal gedacht, warum hängt da Jesus in der Mitte und links und rechts jeweils einer? Es gibt eine ganz erschütternde Geschichte von einem Mann, der heißt John Wilkes Booth. Weiß das jemand, wer das war? John Booth? Der hat im April 1865 den damaligen amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln ermordet. Er hatte einen Bruder, den sehen wir auf der rechten Seite, der hieß Edwin Thomas Booth. Und dieser Edwin, da war ein ganz berühmter Schauspieler zu dem Zeitpunkt dieser Tat seines Bruders. Und das, was sein Bruder getan hat, hat ihn dazu veranlasst, sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Seine Schauspielerkarriere war somit quasi beendet. Und man fragt sich, wie kann das sein? Jetzt passiert Folgendes. Als dieser Edwin Booth im Bahnhof auf einen Zug wartet, es ist großes Menschengedränge, da stürzt ein jüngerer Mann, weil er irgendwie geschubst worden ist, vor den einfahrenden Zug. Und der Zug kann nicht mehr anhalten. Aber Edwin Booth gelingt es, mit einem beherzten Griff diesen jungen Mann von den Schienen zu zerren und gerade noch dem sicheren Tod zu entreißen. Und jetzt haltet euch fest, diese Geschichte ist verbürgt. Es stellt sich dann heraus, dass der Mann, dem er das Leben gerettet ist, der Sohn des von seinem Bruder getöteten Präsidenten ist. Ist das nicht irre? Ist das nicht ein geradezu unglaubliches Zusammentreffen von zwei so ganz konträren Dingen? Edwin und James hatten beide dieselben Eltern. Anscheinend war auch John, auch Schauspieler. Sie hatten die beide die gleiche Leidenschaft und doch hat der eine den Tod gewählt und der andere hat sich fürs Leben entschieden. Und wie gesagt, diese Geschichte ist verbürgt und interessant, das wisst ihr schon längst, sie ist auch kein Einzelfall. Mal ein paar Beispiele. Kain und Abel waren beide Söhne von Abraham. Nee, von Adam. Meine Güte, ich bin meiner Zeit voraus. Adam. Aber Abel hat Gott gewählt, Kain hat sich für Mord entschieden. Und bemerkenswerterweise, Gott hat es zugelassen. Anderes Beispiel: Abraham und Lot. Beide sind nach Kanaan gepilgert. Abraham hat Gott gewählt, Lot sich für Sodom entschieden. Und Gott hat es zugelassen. Weiteres alttestamentliches Beispiel. David und Saul, sie waren beide Könige von Israel. David hat Gott gewählt und Saul die Macht. Und auch hier, Gott ließ es zu. Gehen wir ins Neue Testament. Auch hier zwei ganz bekannte Gestalten. Petrus und Judas haben beide ihren Herrn verleugnet. Wir haben das in den vergangenen Abenden auch noch einmal genauer betrachtet. Petrus hat Gnade gesucht. Judas wählte den Tod. Und Gott hat es zugelassen. Zu jeder Zeit, ganz oft in der Bibel, entdecken wir diese Tatsache, dass Gott uns die Wahl lässt. Gott lässt das zu. Und niemand macht das jetzt deutlicher, habe ich bei der Betrachtung dieser drei Kreuze gefunden, niemand macht das deutlicher als Jesus selbst. Er gibt uns immer Gelegenheit zu wählen zwischen Tod, zwischen Leben, zwischen einer engen und einer weiten Pforte, Beispiel aus Matthäus 7, zwischen einem engen und einem breiten Weg, zwischen der großen Menge oder einigen wenigen, mit den Wölfen heulen oder gegen den Strom schwimmen. Wir können wählen, so sagt uns die Bibel, ob wir auf Felsen oder auf Sand bauen. Wir können wählen, ob wir Gott oder, wie die Bibel sagt, dem Mammon dienen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wir können wählen, ob wir zu den Schafen oder zu den Böcken gehören wollen. Matthäus 25 hat einmal ein interessantes Zitat hier, was wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Es heißt dort: Und sie werden der ewigen Verdammnis übergeben werden, den Gerechten aber wird das ewige Leben geschenkt. Es gibt dieses beides. Und gewöhnlich reden wir ja gerne über das ewige Leben. Aber es ist eigentlich nur konsequent, wo Gott ewiges Leben anbietet, muss es auch etwas anderes geben. Darüber reden wir nicht so gerne. Und dafür steht auch dieses Kreuz. Diese beiden Verbrecher, rechts und links neben dem Kreuz, sie beide haben vieles gemeinsam. Beide haben sich ziemlich sehr für das Schlechte entschieden. Sie wurden vom selben System für schuldig erklärt. Sie sind zum selben Tod verurteilt worden. Todesstrafe war nur für wirklich schlimme Verbrechen. Und Christsein war ein schlimmes Verbrechen bei den Römern. Die beiden waren von derselben Menge umgeben an Leuten und sie haben Jesus gleich nahe gestanden, jetzt in dieser, oder gehangen, müsste man fast besser sagen, in dieser Situation. Und zunächst haben sie beide auch den gleichen beißenden Spott für Jesus übrig. Aber jetzt passiert Folgendes. Wir können das in Lukas 23 mitlesen. Vers 39. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: Du bist also der Christus? Beweis es doch, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und da antwortete Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich glaube, es geht euch wie mir. Ich freue mich an dem, der Gnade findet. So ganz kurz vor Torschluss noch einmal dem Tod von der Schippe gesprungen. Er hat es nicht verdient, aber er hat Gnade gefunden. Da hängen sich ja viele dran auf, nicht? Der in allerletzter Sekunde entscheidet sich, hat gelebt wie ein Stinkefinger und dann kommt er in den Himmel. Ich entscheide mich in meinem Leben auch ganz am Schluss. Ich mache mein Leben so richtig doll, wie mir es passt. Und dann ganz am Schluss sage ich: Jesus, nimm mich auf in dein Reich. Sehr bedenkliche Überlegung. Was ist aber jetzt mit dem anderen? Ich habe mich gefragt, hätte Jesus den nicht eigentlich auch begnadigen müssen? Fällt euch an dieser Gelegenheit nicht auch ein, dass die Bibel davon erzählt, dass da mal ein einziges Schaf verloren gegangen ist und 99 hat der Hirte dann stehen lassen, als Bild dafür, wie Jesus uns nachgeht, den Verlorenen? Erinnert ihr euch an diese Hausfrau, die ein wertvolles Geldstück verloren hat? und die dann das ganze Haus auf den Kopf stellt, bis sie diese Münze wiederfindet? Ist das nicht ein wunderschönes Beispiel für unseren Jesus, der uns nachgeht, den Verlorenen, sie unter der letzten Kommode bildlich gesprochen rauszieht und ans Licht holt, ans Leben? Stimmt doch, oder? Aber eine dritte Geschichte wird bei Lukas 15 da nochmal miterzählt, die nämlich von den beiden Söhnen. Der eine Sohn, der da weggeht, warum macht der Vater da nichts? Der bleibt auf seinem Hof, er wartet. Das ist schon mehr, als die damalige Welt zu glauben wagte. Aber er geht ihm nicht nach. Er lässt dieses Kind, er lässt diesen jungen Mann inzwischen absolut in sein eigenes Verderben rennen. In den völligen persönlichen Bankrott. Der Grund ist, meine ich, dieses Schaf ging schuldlos verloren. Das war vielleicht einfach nur doof. Vielleicht hat es ein besseres Kräutlein irgendwo gesehen, keine Ahnung. Die Münze wurde aus Unachtsamkeit verloren. Die konnte nichts dafür, dass die Frau so schusselig war. Der Sohn aber ist absichtlich und völlig bewusst weggegangen. Der hat gesagt, Vater, gib mir den Zaster, der mir zusteht, mein ganzes Erbe. J'en ai ras-le-bol, wie man in Frankreich sagt, ich habe genug. Ich möchte nicht mehr, ich hau ab. Und er ist gegangen. Und der Vater hat ihm die Wahl gelassen. Er hat ihn gehen lassen. Und jetzt lässt Jesus den beiden Männern links und rechts neben ihm die Wahl. Es gibt ja Zeiten, da rüttelt Gott uns mit einem Donner auf. Da gibt es einen richtigen Schlag. Da gehört vielleicht Krankheit, ein Unfall, ein sonstiger Verlust dazu. Und wir erinnern uns, dass wir eigentlich sagen wir gerne, ja, mit Gott, dem Allmächtigen, unterwegs sind. Und dass wir uns vielleicht weit von ihm entfernt haben und dass es an der Zeit ist, sich zu entscheiden, zu ihm zurückzukehren. Manchmal weckt Gott uns mit einem Donner auf. Andere Zeiten kennen wir auch. Da segnet er uns mit besonders schönen Dingen, damit wir seine Liebe, seine Fürsorge, seine Nähe spüren und denken, wie gut haben wir es doch mit einem solchen Herrn und Heiland. Und dann sagen, ich möchte weiter mit ihm durchs Leben gehen. Unsere Anbetungslieder dienen zum Beispiel dazu, um uns vor Augen zu führen, was für einen guten Herrn wir haben, damit wir die Woche mit ihren ganzen Herausforderungen besser bestehen. Und vielleicht klingen ja diese Lieder mit ihren Texten und Melodien in uns nach, wenn wir mal wieder die Straßenbahn verpasst haben, wenn es im Beruf wieder mal daneben geht, das nächste Projekt gescheitert ist. Dann kann in uns ein Lied aufklingen von der Herrlichkeit Gottes. Ist es nicht so? So geht uns Gott auch nach. Und es gibt Zeiten, da gibt es von Gott her nichts als Schweigen. Da machst du eine ganze Gebetsnacht und hörst nichts. Könnte ja sein. Ne? Wir müssen mal über die Erfahrungen sprechen, die ihr gemacht habt. Unsere Jugend hat eine Gebetsnacht bis heute Morgen gemacht. Finde ich bemerkenswert. Sollte mal gesagt werden. Und trotzdem kann es sein, ihr habt die ganze Nacht gewacht, was ich jetzt nicht glaube. Aber ihr habt tatsächlich, ja, zwei haben die ganze Nacht gewacht. Leute, das ist ja richtig stark. Und trotzdem kann es sein, dass ihr nichts hört. Jetzt müde seid und trotzdem. Es passiert, wir kennen das. Gott antwortet mit Schweigen. Aber wir sind mit der Freiheit geehrt, wo wir die Ewigkeit verbringen wollen. Egal wie Gott redet, in welcher Zeit auch immer. Wir können wählen. Und das hört sich vielleicht schwierig an für manchen. Aber ich halte das für eine Ehre, dass Gott uns die Wahl lässt. Wir haben ja, wenn er genau bedenkt, in so vielen Lebensbereichen überhaupt keine Wahl. Wer von euch hat sich rausgesucht, bevor er geboren wurde, in welches Land er hineingeboren werden wollte? Wer hat sich seine Eltern ausgesucht? Wer seine Geschwister? Wer seinen Geburtsort, sein Geschlecht? Keiner von uns. Da haben wir uns immer nur vorgefunden. Und darüber können wir uns vielleicht beklagen. Vielleicht kann man auch mal wütend werden über das, was man ist, obwohl man es gar nicht gewollt hat. Ist es nicht ungerecht, dass ich keine reichen Eltern habe? Ist es nicht ungerecht, dass ich nicht besser aussehe, sportlicher bin, intelligenter, musikalischer oder was einem da immer einfallen mag? Ihr kennt diese Überlegungen. Ist das nicht ungerecht? Ist es nicht ätzend, dass die Typen in der Schule, die mit Leichtigkeit die guten Noten haben und nichts dafür tun müssen, das sind die Coolen. Und die anderen, die tatsächlich richtig arbeiten, die Nachhilfe nehmen und dabei mit Ach und Krach vielleicht auf eine 4 kommen, das sind nicht die Angesehenen, oder? Die können doch nichts dafür und sie haben sich so bemüht. Das können wir auf so viele Lebensbereiche übertragen. Wir konnten uns nicht entscheiden. Aber haben wir die Tatsache, dass Gott im Garten Eden einen Baumpflanzer schon einmal so betrachtet, dass wir geadelt wurden mit einem freien Willen, dass wir die Freiheit haben, für die Ewigkeit zu entscheiden, wo wir sie verbringen wollen? Wird nicht jede Ungerechtigkeit im Leben genau durch diese Ehre, durch diese Freiheit, dass wir unser Geschick in der kommenden Welt wählen können, vielleicht aufgehoben, ausgeglichen? Nein? Frage an euch, wäre euch das Gegenteil lieber? Wir bestimmen alles allein, was dieses Leben hier betrifft, und Gott bestimmt, wo wir die Ewigkeit verbringen? Das wäre die Alternative. Ist das nicht eine große Hoffnung, die wir für uns selber haben, die wir anderen Menschen sagen können, auch in einem Leben, das von so vielen Mängeln gezeichnet ist? Und da gibt es weitaus mehr, als wir jetzt sagen könnten. Und wir hier haben es ja noch gut und haben ja noch viele Probleme. Aber ist das nicht eine unglaubliche Botschaft, dass wir sagen können, jedem Menschen, egal wie es dir hier geht, jetzt in dieser Welt, ob du arm bist und genau weißt, du wirst arm bleiben. Ob du krank bist und du weißt genau, nach menschlichem Ermessen gibt es keine Heilung. Du wirst nie wieder gehen können. Aber dass wir sagen können, die Ewigkeit wirst du im Paradies, in der Nähe Gottes, in seiner Gesellschaft verbringen. Für jeden, der glaubt, ist das nicht eine unglaubliche Hilfe? Die dann nicht eine Vertröstung aufs Jenseits darstellt, sondern die das jetzt und heute in einer ganz positiven, aktiven, lebenszugewandten Art und Weise gestalten lässt. Wo wir als Christen, wie ich am Anfang gebetet habe, uns nicht mit dem zufrieden geben, was es an Elend in dieser Welt gibt. Indem wir nicht bei dem gekreuzigten Tag stehen bleiben und sagen, es ist halt ein irdisch Jammertal. Sondern indem wir sagen können, es ist ein Licht von Hoffnung, das in unsere irdische Wirklichkeit hineinstrahlt. Und in dieser Perspektive gestalten wir aktiv als Menschen auch gegen allen Widerstand unser Leben. Der Mann auf der einen Seite hat das getan. Der wusste genau, jetzt ist gleich zappenduster. Und er hat gesagt, es gibt eine Möglichkeit, dieses Jetzt zu verwandeln, hinein in ein ewiges Leben. Das war das Letzte, was er begriffen hat und das Entscheidende seines ganzen Lebens. Wollt ihr dran festhalten zu sagen, das, was wir hier haben, ist alles? Oder glauben und vertrauen, dass der Tod Jesu am Kreuz, an den wir heute denken, noch ist nicht Ostern, einen Durchbruch schaffen wird, der für jeden von uns gilt? Wenn es um das Leben nach dem Tod geht, haben wir die Wahl. Ich fasse zusammen. Der eine am Kreuz, er hat bereut, er ist umgekehrt. Und natürlich, er hat einige ganz üble Fehler in seinem Leben gemacht. Er hatte die falschen Freunde, er hatte die falschen Wertmaßstäbe. Aber noch einmal die Frage, erntet er jetzt vor der Ewigkeit und für die Ewigkeit die Frucht all dieser schlechten Entscheidungen? Genau das Gegenteil ist das der Fall. Er genießt die Frucht der einzig wirklich richtigen Entscheidung seines ganzen Lebens. Jemand hat mal gesagt, Donald Blösch, ein Theologe, das Gefängnis wurde gestürmt und die Gefängnistore wurden geöffnet. Aber wenn wir unsere Gefängniszellen nicht verlassen und nicht das in das Licht der Freiheit hinaustreten, sind wir in Wirklichkeit noch nicht erlöst. Jesus hat gesagt, ich biete dir an, wähle ewiges Leben, ewiger Tod. Das Gefängnis wurde gestürmt und die Gefängnistore wurden geöffnet. Aber wenn wir unsere Gefängniszelle nicht verlassen und nicht in das Licht der Freiheit hinaustreten, sind wir in Wirklichkeit noch nicht erlöst. Frage an uns abschließend, wie ist es mit uns, mit dir? Wie ist es mit Ihnen? Vielleicht mit einigen schlechten Entscheidungen im Leben. Falsche Freunde, falscher Beruf, vielleicht sogar der falsche Ehepartner. Du schaust zurück und sagst, wenn ich das doch wieder wettmachen könnte. Jesus sagt, heute, du kannst das. Eine gute Entscheidung für die Ewigkeit macht 1000 schlechte Entscheidungen auf der Erde wieder gut. Du hast die Wahl. Also nochmal die Frage, wie ist es möglich, dass zwei Brüder von derselben Mutter geboren, im selben Haus aufgewachsen, sich so unterschiedlich entscheiden? Die beiden Brüder Booth. Der eine wählt den Tod, der andere das Leben. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich weiß es niemand. Aber wahrscheinlich haben sie das selbst gewusst. Und wie ist das möglich, dass diese beiden Männer am Kreuz denselben Jesus sehen und sich der eine dafür entscheidet, ihn zu verspotten und der andere sich dafür entscheidet, zu ihm zu beten? Ich weiß es wirklich nicht. Aber vermutlich wussten die beiden das ganz genau. Und als einer gebetet hat, hat Jesus ihn genug geliebt, um ihn zu retten. Und den anderen, der ihn verspottet hat, so bitter das sich für uns anhört, hat Jesus genug geliebt, um es zuzulassen. Er hat ihn nicht gezwungen. Er hat ihm die Wahl gelassen. Es sind zwei Kreuze rechts und links neben Jesus. Und ich habe die Wahl. Ich habe zwei Möglichkeiten, auf Jesus zu reagieren. Wofür entscheide mich? Ich mich? Karfreitag bedeutet, am Holz des Kreuzes wurde die Welt ein für alle Mal gerettet. Und wer verloren geht, geht selber verloren, weil er den Retter nicht annehmen will, wie er wieder zu Fall kommt und den Sündenfall Adams wiederholt. Worte von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Lass uns eine Wahl treffen. Eine Wahl, die über die Ewigkeit entscheidet. Amen.